Wie alle Jahre wieder feiern wir heute das Gedenken an die Ausgießung des Geistes Gottes, wie auch die ersten Christen in Jerusalem vor über 2000 Jahren. Pfingsten ist ja der Beginn der Erfüllung prophetischer Verheißungen, dass Gott sich in seiner ganzen geistigen Fülle mit den Menschen, den er nach seinem Bilde geschaffen hat, als Söhne und Töchter verbinden wird und möchte. Das ist das, was in Hesekiel 36 in dem ganzen Kapitel beschrieben wird. Und es begann mit Christus und wird mit allen Menschen enden. Die ethnische Tragweite dieser biblischen Verheißung war auch damals für die jungen judäo-christliche Gemeinde längst nicht klar. Man hielt die Ausgießung des Heiligen Geistes für ein äußerst exklusives jüdisches Vorrecht. Und es bedurfte einige Arbeit von Gottes Seite, klarzumachen, dass die Fülle seiner Erlösung, die Fülle seines Geistes für alle Menschen gedacht war und nicht nur für Israel. Hören wir dazu kurz eine Story, die wir alle wahrscheinlich kennen. Das ist die Story von Hauptmann Cornelius, dem römischen Centurio. Und Petrus wird in sein Haus gebracht und predigt dort. Apostelgeschichte 10,44 fortfolgend. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Nicht alle, die würdig waren, die ordentlich waren, sondern nur die zuhörten. Das heißt, du kannst zuhören, du kannst auch dieser Predigt zuhören. Wenn der Geist Gottes nicht auf dich fällt, dann passiert gar nichts mit dir. Und ich bilde mir auch nicht ein, dass ich euch hier belehren kann. Ich habe vorhin gesagt, Papa, du musst jetzt ranklotzen. Ich kann es nicht. Und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Wie kann man sich darüber entsetzen? Entsetzten sich, dass auch auf die Heiden, die Gaien, die Hunde, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wird. Denn sie hörten, dass auch sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und da Petrus dann hinaufkam nach Jerusalem, zankten mit ihm, die aus den Juden waren, und sprachen: Du bist eingegangen zu Männern, die unbeschnitten waren, und hast mit ihnen gegessen. Krass, anstatt sich zu freuen, schön eingrenzen, abgrenzen. Dieses Außenabgrenzen gibt es leider bis heute auch noch unter uns Christen. Christen, die ebenfalls nicht müde werden, das Heil und Gottes Geist auf ihre jeweilige Denomination oder ihre Gruppe zu beschränken oder an bestimmte Formen und Rituale zu binden, die man zu erfüllen hat, um wirklich gläubig und geisterfüllt zu sein. Ja, wenn du einen Geist hast, dann musst du wissen, das muss so und so gelaufen sein. Das ist furchtbar. Jesus warnt uns ausdrücklich davor, sich anzumaßen, zu beurteilen und zu richten, wer den Geist Gottes hat und wer nicht, wer also gläubig ist und wer nicht. Jesus warnt uns davor, das zu beurteilen. In Johannes 3,8 sagt Jesus: Der Wind des Geistes weht, wo ich will, wo wir wollen, wo meine Denomination es will. Nein, wo er, Gott der Herr, die Trinität will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt, wohin er geht. Das ist bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir können den Heiligen Geist nicht in eine Box sperren. Wir können ihn nicht in eine dogmatische Box sperren. Gott, der Vater, denkt Erlösung und Liebe immer größer, als wir uns das vorstellen können. Das ist einfach so, das muss man so kapieren. Das ist auch die Ausgießung seines Geistes jetzt in der Zukunft. Er gibt den Geist, wem er will, wie er will, wann er will und wo er will. Und nicht nach deinen und meinen Gesetzen religiöser Logik. Merkt ihr das bitte. Lesen wir mal dazu einige markante Schriftstellen, die uns vielleicht freimachen von dem Gedanken der Exklusivität der Erlösung, die nur für eine kleine Gruppe moralisch disziplinierter reserviert ist. Joel 3, 1 bis 2. Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben, eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Sklaven galten damals als nicht als Menschen, das war so ein Zwischenstadium zwischen Tier und Mensch. Die galten als nicht. Ein Sklaven Heiligen Geist, das kann doch gar nicht sein. Aber Gott sagt, ich werde auf alle Menschen meinen Geist ausgießen. Das heißt hier ausdrücklich alle. Wie er das macht, ich weiß es nicht. Johannes 12, 32. Und ich, Jesus, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das Wort ziehen im Griechischen ist hylkeo und bedeutet zerren, schleifen, mit Gewalt ziehen. Als die Jünger die Netze ans Boot zogen, weil sie so voll waren und kaum ziehen konnten, ist das Wort hylkeo. Als Paulus vor den Gerichtshof geschleift wird, ist das Wort hylkeo. Der Vater zieht zum Sohn, sagt die Bibel. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe, hylkeo, der Vater. Bild dir nicht ein, dass du dich bekehrt hast. Gott hat dich zu sich gezerrt, gezogen und geschliffen. Durch seinen Geist, der in diesem Moment auf dich kam. Jesaja 25, 6 bis 8. Der Zebaoth, Herr Zebaoth, wird allen Völkern, Nationen auf diesem Berg, in Jerusalem, ein fettes Mahl machen. Ich liebe es im Reich Gottes, ist Essen, Trinken ganz hoch angesetzt. Da ist so viel von Mahlzeiten und leckerem Essen. Freue mich schon drauf. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle abtun, wo mit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist ein so gigantischer Vers, das lohnt sich darüber nachzudenken. Was ist die Schleierhülle? Die Schleierhülle haben wir alle gehabt, wo wir noch nicht gläubig waren und den Geist noch nicht hatten. Wir konnten Gott nicht erkennen. Wir waren wie blind. Unser Herz war wie Stein. Und es kommt die Zeit, wo Gott alle Schleierhüllen von allen Völkern abmachen wird. Die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind, wegnehmen wird. Das ist, wenn der Geist Gottes einen Menschen zum Glauben bringt. Dann nimmt er die Schleierhülle weg. Und das ist ein Werk, das weder du noch ich machen könnte. Können wir noch so genial predigen, noch so genial lehren, noch so genial evangelisieren. Wenn Gott es nicht macht, passiert nichts. Diese überbordende, skandalöse Weitengröße der Gnade Gottes war zu allen Zeiten ein Dorn im Auge der Religiösen, die den Glauben als einen moralischen Würdigkeitswettlauf ansehen, den nur wenige Disziplinierte gewinnen. Der Zugang zum Siegerpodest wird, also im Himmel in dem Fall, wird eifersüchtig von ihnen bewacht und mit zahllosen Regeln verriegelt. Jesus beschrieb das übrigens sehr eindringlich in Matthäus 23, 13. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, zu allen Zeiten sind die gemeint. Ne? Ihr Heuchler, also Maskenträger, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Das ist das, wo das Reich Gottes mit Geboten, Verboten und mit Bedingungen so zugenagelt wird, dass kaum noch jemand reinkommt. Ich möchte uns also auch zuerst heute Morgen einladen, vom Beurteilen anderer Menschen oder Gläubiger abzusehen, ob sie den Geist haben oder nicht, ob sie gläubig sind oder nicht. Du kannst es nicht letzten Endes beschreiben. Ich habe die Woche, kam in Arte ein Film, vielleicht hat jemand gesehen, nicht ganz koscher. Der Film, ich habe geheult vom Fernsehen, das war so berührend, so berührend. Es war wie wenn Gott mir sagt, schau, das ist Glauben, das ist lebendiger Glauben. Da ist ein Muslim, trifft einen Juden in der Wüste, einen orthodoxen Juden, und dann hilft er dem und die helfen sich gegenseitig. Und es ist so krass, das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen über die Mediathek. Nicht alles koscher. Super. Der zeigt also, wie Gott den Geist ausgießt auf alles Fleisch. Richte nicht, überlass ihm das Richten. Denn der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Ich wollte uns mal fragen, wie hätten wir den König David beurteilt, der den Heiligen Geist auch bekommen hat? Er war ein Mörder und Ehebrecher. Da frage ich mich manchmal, was denkt sich Gott denn dabei? Ne? Aber er hat seine Gedanken, hat seine Pläne, er weiß, wie er mit uns fertig wird, wie er uns transformiert. Betrachten wir nun im nächsten Schritt die versprochenen Auswirkungen des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen. Also unsere neue Identität zum einen, die wir gekriegt haben, und die Vollmacht, die mit dieser Identität einhergeht. Jesus sagt in Johannes 14, 18 und 20, ich werde euch nicht alleine und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Das ist schon der erste Hinweis auf die Trinität, Er ist der Heilige Geist, auch der Heilige Geist ist Jesus und der Heilige Geist der Vater. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Das ist so ein komplexer Vers, den muss man mehrfach lesen. Mir hat mal Colin Oerker das mal ganz toll gezeigt, mit dem Becherspiel. Mache ich mal mit euch. Ne? Also Jesus sagt, ihr werdet an jedem Tag erkennen, dass Jesus in seinem Vater ist. Und ihr in mir. Und dann sagt Jesus, und ich in euch. Jesus hat den Vater verlassen, um in die Welt zu kommen, um Mensch zu werden, um uns zu retten. Und dann ging er zurück zum Vater, wie er sagt. Und wir sind jetzt in Jesus. Wo sind wir jetzt? Schauen wir mal. Wir sitzen mitten zwischen den Zweien. Wir sind mitten in der Trinität. An jedem Tag werdet ihr erkennen, Jada, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Du wirst deine Göttlichkeit erkennen, deine Gotteskindschaft erkennen. Das ist ein interessantes Wort. Erkennen ist das Wort Jada und es steht eigentlich für Geschlechtsverkehr. Jüdischer Rabbi hat mir mal das Wort erklärt, er sagt, erkennen im jüdischen Kontext bedeutet, etwas nicht nur mit dem Verstand erkennen, sondern es erlebt zu haben, es erfahren zu haben. Na, dann habe ich gesagt, weißt du, es ist wie Geschlechtsverkehr. Du kannst jemandem nicht erzählen, wie der Geschlechtsverkehr mit deiner Frau war. Man will ja auch darüber nicht reden, aber du könntest es nicht erklären, du müsstest sagen, das musst du erlebt haben. Und genauso kannst du Gott nicht erklären, du musst ihn erlebt, erfahren haben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, erfahren. Du wirst erfahren, dass dies Realität ist, dass du im Vater bist. Und wenn du es noch nicht erfahren hast, dann bitte ihn darum, er wird es dir schenken, überbordend. Und dann erklärt 2. Petrus 1,4, was das ist. Die göttliche Kraft, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Die frühe Christenheit hatte für diese theologische Erkenntnis unserer Gotteskindschaft das machtvolle Wort Theosis, was so viel bedeutet wie die Vergöttlichung des Menschen. Nichts ist weniger und geringer in der Christenheit gelehrt worden, erkannt worden, wie unser Stand als Söhne und Töchter Gottes, als Haus- und Tischgenossen im Hause Gottes ist, was unsere göttliche DNA ist. Man hat wenig darüber gelehrt. Stattdessen wurde immer die Distanz zu Gott betont. Gott ist heilig und wir sind unheilig. Sündhaftigkeit, Unwürdigkeit, Fleischlichkeit des Gläubigen überbetont. Warum? Weil man dadurch die Gläubigen klein hielt und sie kontrollieren konnte als Klerus, Priesterschaft oder Leiterschaft. Aber wir müssen deshalb an Pfingsten wieder neu erkennen, wer bist du und ich wirklich? Auch in unserer Unvollkommenheit, unserer aktuellen momentanen Unvollkommenheit, wir leben noch in diesem gefallenen Körper, sind wir Töchter und Söhne Gottes. Wir sind die jüngeren Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Christus heißt der Gesalbte. Im jüdischen Kontext salbte man Menschen und Gegenstände mit Öl als ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch oder Gegenstand für Gott eingenommen, durchdrungen war, ihm gehörte, göttlich war. Sagen wir, konkret ist mein Name Uwe Dahlke, aber eigentlich müsste ich mich nennen Uwe Christus. Jesus Christus. Jesus Christus war nicht der Nachname von Jesus, sondern das war die Bezeichnung, dass er der Gesalbte war, dass der Geist Gottes in unermesslicher Fülle auf ihm war. Und du bist seit Pfingsten auch ein Gesalbter. Sag mal zu deinem Vornamen, Christus in der Uwe Christus, sag mal alles einfach raus. Hört sich lustig an, ne? Übst mal immer wieder, dann gewöhnst du dich dran. Ich bin ein Kind und Haus- und Tischgenosse Gottes meines Vaters. Ich bin in die Trinität aufgenommen, in Christus. Ich bin der Becher in der Mitte. Das ist für den religiösen Verstand schwer zu fassen. Für mich ist das wunderbar dargestellt in der Trinitätsikone von Rublev, André Rublev aus dem 14. Jahrhundert. Ich bin kein Ikonenfan, aber das ist die schönste Ikone, die es gibt. Und die habe ich zu Hause auch bei mir immer aufgehängt. Und ich erkläre euch auch, warum. Es gibt eine Deutung von dieser Ikone. Sie zeigt den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, Am Tisch sitzen der Vater mit dem weißen Gewand, der Sohn mit dem rot-blauen Gewand, der Heilige Geist mit dem grünen Gewand. Und sie sitzen an einem Tisch. Der Heilige Geist deutet auf einen freien Platz an diesem Tisch. Und da ist was Interessantes, haben die Kunsthistoriker entdeckt, dort unten, wo dieses Loch ist, wo der Pfeil hin zeigt, da fand man Leimreste und Reste von einem Spiegel. Man vermutet, dass dort ein kleiner Spiegel befestigt war. Was passierte nun, wenn du diese Ikone vor dieser Ikone standst und hast sie angeguckt? Was hast du im Spiegel gesehen? Laut. Mich, dich. Du hast dich gesehen im Spiegel. Du wurdest gespiegelt. Und es war klar, dass der Heilige Geist sagt, das ist dein Platz. Und das finde ich sagenhaft. Sich sowas auszudenken, das ist für mich göttliche Kunst, durch und durch. Du bist gemeint. Du und die Schöpfung sind eingeladen, am göttlichen Tisch zu sitzen, am göttlichen Tanz der Perichoresis, in gegenseitigen Freundschaft und der Liebe teilzunehmen. Der Spiegel ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen, sowohl in der Ikone wie auch in unserem Verständnis oft, wer Gott ist und wer wir sind. Darum, Pfingsten kann und will uns daher erinnern, wer wir durch das in uns Wohnen des Heiligen Geistes sind. Nicht nur zungensprechende Charismatiker, sondern Kinder, Haus- und Tischgenossen Gottes, zur Mitregentschaft auf den Thron Gottes berufen. Und der, welcher uns dahin transformiert und entwickelt, ist der Vater selbst und Gott sei Dank nicht du und ich. Deswegen ist es auch so tröstlich im Philipperbrief 1,6. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, nicht du hast angefangen mit deiner Erlösung, er hat angefangen, auch weiterführen wird. Er ist aktuell im Moment an dir am Wirken und er wird es an dem Tag, wenn Christus wiederkommt, vollenden. Er wird uns vollenden in das vollkommene Ebenbild seines Sohnes. Deswegen, Pfingsten erinnert uns daran, wer wir sind und was, dass es der Vater macht und nicht wir. Wenden wir uns am Ende dieser Betrachtung von Pfingsten der Berufung zu, die uns unsere neue Identität schenkt, und lesen dazu folgenden Vers. Johannes 14,12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. An Pfingsten wurde auch die Kraft, hast du so wunderbar gesagt heute Morgen, die Dynamis des Geistes Gottes ausgegossen. Und Dynamis manifestiert sich in unterschiedliche Formen, in übernatürlichen Gaben im Leib Christi. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Von der Zeit her kann ich auf die Gaben nicht im Einzelnen eingehen. Ich möchte auch nicht den ganzen Vers lesen. Ich möchte mal die Gaben, die im 1. Korinther 12, 7 bis 11 aufgelistet werden, aufzählen. Die erste Gabe ist übernatürliche Weisheit, die der Geist schenkt. Die zweite Gabe, übernatürliche Erkenntnis. Dritte Gabe, erlangender Glauben, ein Glaube, der erlangt, woran er glaubt. Vierte Gabe, Weissagung, Prophetie. Fünfte Gabe, Geisterunterscheidung. Sechste Gabe, Fremdsprachen und Glossolalie ist die Zungenrede. Siebte Gabe, Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem zu, nachdem er will. Nicht alle haben die gleichen Gaben, aber jeder hat eine Gabe. Wir müssen herausfinden, was für eine Gabe wir haben. Ich möchte von der Zeit, wie gesagt, die Gaben nicht einzeln benennen, aber ich möchte jetzt auch mal darüber reingehen, dass ich sehr darunter leide, dass diese Gaben oft nicht so manifestieren, sich nicht so zeigen, nicht in der Gewalt da sind, wie ich es in der Bibel lese oder in manchen Erweckungsberichten lese. Ich möchte deshalb mit euch ein Poem von Martin Schleske lesen, ein begnadeter Geigenbauer und Autor, der über diese Spannung so toll geschrieben hat. Er schreibt dort Wunderglauben, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich wage nur an Wunder zu glauben, weil ich in der gleichen Intensität darunter leide, dass sie so häufig nicht geschehen. Doch ohne die Bereitschaft am Glauben zu leiden, hätte ich auch nicht das Recht zu glauben. Und mein Glaube wäre nur ein bornierter Triumphalismus, der alles ausblendet, was ihm nicht entspricht. Wir leiden am Glauben. Manchmal, wenn nichts passiert, leiden wir. Aber wer nicht leidet, wer sagt, ich eile von einem Sieg zum anderen, der lebt in einem bornierten Triumphalismus, der nicht wahrhaftig ist. Darum ein Glaube, der nicht fragend leiden kann, ist ein frommer Unrealismus. Aber ein Leiden, das nicht fähig ist, zagend zu glauben, wäre es ebenso. Und das finde ich so toll, diese Spannung. Ja, zu tun, als ob alles gut ist, ist Käse, aber auch zu sagen, weil es nicht, das taugt ja nichts, ich gehe, ist auch Käse. Wir müssen die Spannung aushalten, dass es passiert und doch nicht passiert, passiert und doch nicht passiert. Wir müssen in diese Spannung eintauchen, tiefer eintauchen. Und darum sagt er weiter, darum will ich den Schmerz des Glaubens nicht durch Erwartungslosigkeit erträglich machen. Denn die schmerzfreie Glaubenslosigkeit ist eine Selbsttäuschung. Ich sage, das ist halt so, ah, die Zeit ist vorbei und dann täusche ich mich selber. Es ist schmerzhaft zu glauben und das ist Realität. Der Text berührt mich so sehr, weil er offen und unreligiös ehrlich ist und trotzdem authentischen, ringenden Glauben ausstrahlt. Ich habe ein hundertprozentiges Ja zu diesem Poem, zu diesem Text. Da denke ich an Worte Jesu, wo Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du in deiner Glaubenskrise zurechtgekommen bist, stärke auch jene, die am Glauben zweifeln. Wisst ihr, Glaubenskrisen haben auch die Aufgabe, uns zu stärken, damit wir andere, die in Krisen sind, stärken können, wenn wir durch sind. Ich bin jetzt 44 Jahre Christ, auch vor zwei Tagen 44 Jahre verheiratet und habe zu viele Wunder erlebt, um den Glauben den Rücken zu kehren. Obwohl es manchmal Tage gab, wo ich gesagt habe, Gott, rutsch mir den Buckel runter. Ne? Aber es schmerzt mich immer noch, dass viele Wunder, die ich mir wünsche, besonders im Bereich von körperlichen und seelischen Heilungen, nicht passiert sind. Ich habe nahezu alle relevanten Bücher in diesen 44 Jahren zum Thema Heilung und Wunder gelesen. Aber leider hinterließen viele dieser Bücher mehr Fragen als Antworten. Und da war so ein latentes Gefühl, es geht ungefähr so, wenn es nicht klappt, steht am Schluss jeden Buches, bin nicht ich der Autor dieses Buches schuld, sondern du. Gucken wir uns das mal an. Der Fehler liegt bei dir. Du glaubst nicht genug, deswegen passiert nichts. Du hast immer noch Zweifel, deswegen passiert nichts. Da ist vielleicht Sünde in deinem Leben, deswegen passiert nichts. Tu dies und das noch mehr, noch besser. Also renne noch schneller im Hamsterrad des Glaubens. Aber das führt uns dahin, wann habe ich denn genug geglaubt? Wann bin ich wirklich zweifelsfrei? Wann bin ich sinnlos? Wann mache ich alles richtig? Diese Fragen zeigen uns, dass es darauf gar keine Antwort gibt. Deswegen ist es absurd zu sagen, der Glaube ist eine Methode, wenn wir alles richtig machen, die PIN-Codes alle richtig eintippen, dann klappt es auch. Der Glauben ist ein Hineintasten in eine himmlische Realität, die wir bis heute noch nicht wirklich verstanden haben. Sehen wir uns mal Lukas 17 an, das auch noch gut dazu passt. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Das hat mir auch so oft gewünscht. Gott, zeig mir den Trick, zeig mir den Code, zeig mir die richtigen PIN-Codes. Aber der Herr sprach, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn. Das, was der an den Fingern hält, das ist ein Senfkorn, das ist eines der kleinsten Samenkörner der Welt. Wenn dein Glaube nur so klein ist, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum, das ist so ein riesiger Maulbeerbaum, sagen, entwurzle dich, verpflanze dich ins Meer, er würde euch gehorchen. Krass, ne? Die Jünger wollten mehr glauben. Sie sagten eigentlich, Jesus, verrat uns nochmal den Trick, gib uns den Geheimcode, die optimale Methode, dann können wir es auch machen. Aber Jesus reduziert das Ganze auf Glauben und Vertrauen. Er sagt, es hat nichts mit Code und mit Moral zu tun, sondern mit Vertrauen. Weil da sagst du, ja, aber davon habe ich nicht so viel. Aber genau darum geht es, Jesus. Traue dich bitte, mit dem wenigen Senfkorn-Glauben, den du hast, vor ihn zu treten. Ich glaube, kaum jemand hat einen kleineren Glauben als das Senfkorn dort. Aber Jesus sagt, das reicht. Komm mit diesem Senfkorn-Glauben vor mich. Und formuliere deine Bitten, deine Gebete. Es erfordert Glauben und Vertrauen. Und der andere Deal ist immer der, ich habe jetzt mein Habenkonto, mein moralisches Konto ist im Haben, ich habe jetzt so und so viele Wochen Bibel gelesen, war schon im Gottesdienst, habe einen Zehnt gegeben, habe das und das gemacht, jetzt kann ich doch auch Vollmacht kriegen, Herr. Das sind Deals. Gott will, dass wir kommen, so wie wir sind. Unser Glauben, das Vertrauen, unsere Moral wird nämlich nie perfekt sein. Wir werden nie zweifelsfrei sein. Aber wir dürfen mit dem wenigen, was wir an Glauben haben, zu ihm kommen und hoffen, dass es genug für ihn ist. Und es ist genug für ihn, weil es ehrt ihn, wenn du mit deinem zerbrochenen Glauben zu ihm kommst. Wenn du sagst, mehr habe ich nicht. Ich habe in meinem Leben die größten Wunder und in Zeiten Zerbrochenheit und Zweifels erlebt, wo ich da stand wie der Vater des besessenen Junges. Ich gucke mal kurz die Geschichte an. Der Jesus zu Jesus sprach, alles ist möglich dem, der glaubt, sagt Jesus. Weil der Vater hat gesagt, wenn du was kannst, hilf meinem Sohn. Alsbald schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das Gebet, was ich am häufigsten bete. Wenn ich vor Herausforderungen stehe, sage ich, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er antwortet. Das ist das, ehrlich vor ihm dastehen. Das ist Senfkorn-Glaube in Aktion. Ehrlich vor ihm dastehen und nicht posen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott weiß doch ganz genau, wo du gerade innerlich stehst, wie viel Gottvertrauen in dir ist und wie viel nicht. Und es ehrt ihn, wenn du mit deinem Mangel ehrlich vor ihm hintrittst und sagst, Papa, ich habe im Moment nicht viel Glauben, ich bin eigentlich sogar sauer auf dich, aber ich möchte trotzdem beten, dass du mir hilfst. Da geht sein Herz über, sein väterliches Herz. Denn er ist barmherzig, gnädig, geduldig und voll großer Güte mit dir und mir. Ja, wir leben in einem Spannungsfeld mit den Gaben und ihrer Verwirklichung. Aber die Lösung ist eben nicht weglaufen, sondern dranbleiben am Vater, mit ihm ehrlich, aufrichtig ringen, raufen, unmaskiert beten. Ich habe das gelernt 2015, als mein erstes Enkelkind bei der Geburt starb. Mein Sohn ist ins Krankenhaus gefahren mit seiner Frau. Sie kam noch, wir haben bei uns im Haus gewohnt, kam runter, haben uns Bescheid gesagt. Wir haben gebetet. Eine Stunde später kommt die erste SMS. Herztöne vom Baby werden schwächer, bitte betet. Halbe Stunde später, Baby ist gestorben. Ich saß im Bett, bis heute denke ich noch dieses, der hat einen Urschrei, ich habe rausgebrüllt, geschrien, ich glaube, die ganze Siedlung wurde wach. Und ich habe getobt, ich war so fassungslos. Und dann habe ich eine gute Stunde später Gott so deutlich wie nie in meinem Leben reden hören, hat mir gesagt, Uwe, tritt mir so lange und hart gegen das Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Ich war erst so verblüfft. Was? Habe ich richtig gehört? Gott sagt, ja. Lass deinen Schmerz raus, lass deinen Kummer raus. Ich weiß, dass du es nicht verstehst und ich erwarte auch gar nicht, dass du es verstehst. Aber sei ehrlich zu mir, lass deinen Schmerz raus. Meine Brust ist breit genug. Ich weiß noch, wenn ich als meinen Kindern, meinen Söhnen was verbieten musste, und da waren sie sauer und wütend. Ich habe sie auf den Schoß genommen, da hat mein einer Sohn mal gegen meine Brust getrommelt. Ich hasse dich, Papa. Bam, bam, bam. Ich sage, ja, ist gut. Und so geht Gott mit uns um. Ne? Ich möchte die Predigt abschließen mit zwei weiteren Poems von Martin Schleske. Und zwar einmal über das unmaskierte Beten, wie wir beten können in so Situationen, wie wir generell beten können, wenn wir Glauben brauchen. So wie ich bin, unmaskiert beten. Ich weiß, ich werde Gottes Stimme nicht hören, solange ich noch immer versuche, das Schwierige und Unschöne in mir durch äußere Frömmigkeit zu übertünchen und zu übertönen. Ich werde Gottes Stimme nur hören, wenn auch der Klang meiner Angst ein Gebet in mir werden kann, der zum Herzen Gottes dringt. Wenn der Klang meiner Sorgen zu einem Gebet wird, und wenn ich meine Bitterkeiten, meine Schmerzen, Ängste vor Gott ausschütte, wie ein Krug voller Tränen. Warum soll unser Vertrauen, unsere Freude mehr Rechte haben, zu Gott zu sprechen, als unsere Zweifel, unsere Erschöpfung und unsere Wut? Wir werden Gottes Stimme nicht hören, solange noch nicht alles, auch das Schwache in uns, seine Stimme bei Gott bekommen hat. Psalm 139,4, da sagt David, Bevor ein Wort auf meiner Lippe war, hast du es schon gesehen. Gott weiß, wo du stehst. Gott weiß, wo du bist. Pose nicht vor ihm. Verstell dich nicht vor ihm. Bete unmaskiert. Lass alles raus. Schütt deine Gefühle aus wie ein Becher voll Tränen. Und der zweite Poem, der hat auch viel damit zu tun, den eigenen Glauben, von dem wir manche so festhängen, loslassen. Wie könnte der wahre Glaube je etwas anders sein als die liebende Bereitschaft zur Unsicherheit? Es ist das Vertrauen zum Vater, dass man sich seiner selbst nicht immer sicher sein muss, um von ihm gehalten zu werden. Das ist das, was er sagen möchte. Wahrer Glaube kommt auch zu Gott, wenn er unsicher ist, wenn er Zweifel hat und glaubt trotzdem, vom Vater gehalten zu werden. Was ist also der Zweifel anders als der Aufschrei einer Wahrheit, die dir sagt, verliere in den wüsten Zeiten, in denen Gott dich auf schmerzliche Weise segnen wird, deinen Glauben, damit Gott in dir seinen Glauben neu und tiefer schenken kann. Hast du deinen Glauben nicht oft genug dadurch verletzt, dass du meinst, du könntest ihn verlieren? Du wirst womöglich deinen Glauben, aber niemals Gott verlieren. Darum sagt dir der Zweifel, lass dich in Ruhe. Schleife deinen Glauben nicht durch verbissene Suche nach Glaubensgewissheit blau. Nur in der Ruhe vor dir selbst wird sich Gott dir nahen. Jesaja 30, 15. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein, im Vertrauen liegt eure Stärke. Auch hier, das ist so herausfordernd, wenn man es liest, schließt sich langsam im Herzen auf. Glaube ist nicht diese steile Aufwärtslinie, sondern es ist diese Zickzacklinie, die aber trotzdem nach oben geht.